recht schönen guten Abend, Freunde. Ich wünsche euch allen für diesen Gottesdienst viel Freude und Gottes Segen. Es sind viele hier, die von außerhalb gekommen sind. Am weitesten ist wahrscheinlich der, der aus Rumänien hergekommen ist. Ich schlage vor, wir begrüßen unseren Gast aus Rumänien und geben ihm auch ein paar Grüße mit an unsere russischen Glaubensbrüder, wenn er wieder nach Hause kommt. Wir haben heute allerhand vor, da will ich mich nicht lange aufhalten mit Witze erzählen, sondern gleich zur Sache kommen. Wir haben Post gekriegt, ich lese euch den Brief vor, an die freudigen Geber der Schlosskirche in Karl-Marx-Stadt. Es danken Ihnen die Schwestern und die Kleinen des Säuglingsheimes auf Wernigerode im Harz für die 1750 Mark, die wir durch die Kollekte des Gottesdienstes von Ihnen überwiesen bekommen haben. Daraufhin haben wir uns gleich auf den Weg ins Geschäft begeben, um für unsere Kleinstkinder Bettwäsche einzukaufen. Denn in dem Alter von 1 bis 3 Jahren kaut manch einer gern am Zipfel des Bettes und sie werfen mit Vorliebe die Betten durch das Zimmer. Auch fehlt es nicht, dass morgens die Betten nass oder gar voll geschmutzt sind. Ja, da können Sie sich denken, wie oft die Bezüge durch den Waschprozess gehen müssen. Und wenn die Bezüge dann morsch werden, ist es unseren Kleinen eine besondere Freude, zu zeigen, wie schön es geht, so ein Stück Wäsche auseinanderzureißen. Dann muss einfach neue gekauft werden. Und das haben die also getan. Die haben von unserem Geld Bettwäsche gekauft. Außerdem haben die noch in Dresden einen 6-Sitzer bestellt, wo so 6 kleine Kerlchen rein können, wenn sie spazieren gehen. Und Kinderstühle sind außerdem noch mit eine ganze Menge dabei abgefallen. Der Schluss des Briefes: Der Herr segne Sie reichlich dafür. Mit herzlichen Grüßen das Personal aus dem Säuglingsheim. Ich bedanke mich ebenfalls bei euch. Und wofür wir heute einsammeln, das sage ich euch dann am Schluss des Gottesdienstes. Zunächst habe ich hier eine Menge Einladungen. Ich muss nächstes mit dem Ordner hier raufkommen, damit ich das alles unterkriege. Also, offener Abend in Hartmannsdorf am kommenden Sonnabend, 20.10. 18 Uhr. Es singt die Viertelgruppe aus Torgau, die am Jahresanfang hier bei uns gewesen ist. Dann soll ich einladen, Woche der guten Nachricht in Schönau, Lutherkirche, mit Johannes Winkler, vom 23. bis 28.10.73, jeweils 19.30 Uhr. Dann sind folgende Fragen noch. Es sind welche hier, die möchten nach Zwickau und nach Dresden. Wenn Autofahrer da sind, die sollen bitte am Ausgang, wenn sie noch ein Plätzchen frei haben, gucken, wenn da einer steht mit dem Schild Zwickau, bitte mitnehmen. Dann wollen noch zwei nach Annaberg. Ach nee, dann habe ich noch 2 Plätze anzubieten nach Annaberg. Ich habe heute auch ein Angebot zu machen. 2 Plätze nach Annaberg und 6 Plätze nach Leipzig. Also wer heute gerne mal nach Leipzig fahren will. Am Büchertisch, am Ausgang, wo ihr übrigens viele interessante Bücher kaufen könnt. Da stehen die Leipziger, die können noch 6 Menschen mitnehmen. Und ich lade euch noch ein. Erstens, ihr könnt nach dem Gottesdienst noch hier bleiben, wenn ihr mit jemandem sprechen oder mit jemandem beten möchtet, wenn ihr Auskünfte haben möchtet oder diskutieren. Wir sind noch lange in der Kirche und es sind viele junge Christen hier, die bereit sind, mit euch zu reden. Zweitens lade ich euch ein für den 24. Oktober. Da kommt der Diakon Hampel aus Radebeul mit seinem Thema Kybernetik 2, mit seiner kybernetischen Katze. Wir treffen uns zur jungen Gemeinde 19 Uhr am Mittwoch im Schlosspfarramt. Am 24. Oktober mit Gunter Hampel, Kybernetik 2. Und wir treffen uns alle hoffentlich hier wieder am 11.11., können wir ja gar nicht vergessen, am 11.11., aber dass er nicht erst abends um 11 kommt, sondern 18 Uhr geht's bei uns schon los, hier zum Gottesdienst. Liebe Freunde, ich habe euch jetzt eine etwas traurige Mitteilung zu machen. Nämlich, der Detlef, was unser Sänger und Gitarrist ist, den ihr eben gehört habt, der ist heute das letzte Mal unter uns. Detlef tritt jetzt seinen Dienst bei der Nationalen Volksarmee an. Das bedeutet für uns, dass wir einen Nachfolger suchen. Ich möchte euch deshalb zunächst einmal fragen, ob es jemanden unter euch gibt, der singen kann, der Gitarre spielen kann, der im Glauben an Jesus Christus steht und der Lust hätte, bei uns hier mitzuarbeiten. Wenn irgendeiner hier ist, der sich das zutraut und der dazu Lust hat, am besten nach dem Gottesdienst mal bei mir melden oder im Laufe der nächsten Zeit mal bei mir vorbeikommen. Das wäre wunderschön. So, und nun, jetzt will ich mich erst noch einmal dem Detlef zuwenden. Mein lieber Detlef, du hast uns 2 Jahre lang in diesem Gottesdienst als unser Mitarbeiter geholfen und hast in jedem Gottesdienst mitgearbeitet. Und ich möchte dir erst einmal heute für die Zeit, die du bei uns gewesen bist, danken. Und außerdem, ihr müsst wissen, der Detlef ist seit kurzem verheiratet, möchte ich dir noch einmal im Namen von uns allen zu deiner Hochzeit gratulieren. Nun möchte ich dir, Moment mal, ihr bleibt noch da hinten, ja? Nun möchte ich dir, lieber Detlef, natürlich nicht bloß mit Worten danken, sondern ich möchte dir auch ein Geschenk überreichen. Und ich habe nun lange darüber nachgedacht, was man dir schenken könnte. Und da ist mir als erstes eingefallen, dass du von Beruf Koch bist. Das heißt also, du verstehst es, mit Löffeln umzugehen. Und weil du nun heute hier in unserem Gottesdienst, wie man so sagt, den Löffel abgibst, da habe ich gedacht, ich schenke dir einen Löffel. Natürlich, du brauchst keine Angst haben, das ist jetzt nicht irgend so ein kunstgewerblicher oder spießiger Silberlöffel mit einem Monogramm oder so ein Quatsch, das habe ich natürlich nicht gemacht. Sondern das musste natürlich ein besonderer Löffel sein, ein Superlöffel sozusagen. Und ich muss dir nun leider das Geständnis machen, ich habe diesen Löffel im Augenblick gar nicht hier. Wenn ich den nämlich mitgebracht hätte, den hätte ich gar nicht einstecken können. Also selbst wenn ich im Talar heute hier aufgetreten wäre, hätte ich den Löffel nicht verstecken können. Denn entsprechend der Größe deiner Bedeutung und der Größe der schenkenden Menge, das ist ja ein Geschenk von uns allen, da ist der Löffel ein bisschen groß ausgefallen. Es ist eine Spezial-Sonderanfertigung für dich. Ich bitte, dass der Löffel jetzt mal hier vorgebracht wird. Bevor wir dir den Löffel überreichen, da muss ich dir nun ein paar Gebrauchsanweisungen geben. Du hast ja sicher auf den ersten Blick erkannt, dass man also diesen Löffel nicht gut zum Essen benutzen kann. Ich meine, das wäre unfair, wenn ihr zu Hause esst und es gibt was Gutes. Es gibt was Gutes, die Mutter sagt, jeder nur noch einen Löffel und dann hält er seine Schaufel hin. Ne? Und ich meine, deinen Kindern kannst du das Essen auch nicht damit beibringen. So ein Löffel für die Oma und einen für die Mama. Da lernen die das Essen nie. Aber es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, wie man diesen Löffel nun verwenden könnte. Und eine dieser Verwendungsmöglichkeiten, die wollen wir dir jetzt vorführen. Der Gunther, der hat sich eine solche Möglichkeit ausgedacht. Der ist davon ausgegangen, dass du Musiker bist. Und der hat jetzt den Löffel in seinem unteren Teil umfunktioniert zu so einer Art, also das ist eine Mischung hier aus Sitar und mongolischer Balalaika, so ungefähr. Es fehlt der Resonanzboden, aber es ist eine Seite drauf. Nur mit 5 oder 6 Seiten Gitarre spielen, das kann ja fast jeder. Nicht so gut wie du, Detlef, aber es können viele. Aber auf einer Seite, auf diesem Monstrum hier, was Geigen, mit einem Bogen, das ist immerhin was Besonderes. Und jetzt möchte also der Gunther unserem Detlef einen Abschiedsständchen bringen und wir hören es uns alle andächtig an. Der muss sich bloß erst hinsetzen. Die Handhabung dieses Instrumentes ist etwas schwierig, das ist außerdem eine Weltpremiere. Also übrigens, Detlef, du kannst zur Schlichtung von häuslichen Zwistigkeiten den Löffel nicht benutzen. Wenn du mit dem Löffel jemanden Eis über den Kopf gibst, da kriegst du ein Verfahren wegen Totschlag an den Hals. Ne? Musst du. So, Gunther, bist du soweit?
Nee, also es klappt, ich bin noch nicht als zufrieden.
Er kann den Löffel nicht halten. Ja.
Okay.
Jetzt kommt Version Nummer 2.
Ich soll da nochmal drauf kratzen.
Lieber Detlef, ich muss dich jetzt bitten, dass du den Löffel mal etwas so quer hältst. Ja, dass du den so richtig... Ja, so, das ist sehr gut. Du wirst ja nun nicht dein ganzes Leben lang auf dieser Löffelgeige spielen wollen. Und da kannst du den Löffel, wenn du willst, zu Hause meinetwegen an die Wand hängen. Du kannst eine Kleiderablage draus machen oder irgendwas anderes dranhängen. Du kannst meinetwegen ein Handtuch dranhängen. Wo ist denn das Handtuch? Kann das mal bitte gereicht werden? Wir haben dir ein Handtuch mitgebracht. Das kannst du ja da meinetwegen dranhängen. Ihr könnt ja dem Detlef mal helfen, das Ding ein bisschen quer zu halten, ja? Wer macht denn das mal? Ja, ihr braucht ja die Stange bloß quer halten, wir haben extra noch einen Halter dran gemacht. Den Waschlappen haben wir dir auch mitgebracht, Detlef. Du wirst das in deinem Hausstand gebrauchen können. Nee, da vorne könnt ihr das da drüber ziehen. Ja, das kannst du machen, wie du willst. Das ist typisch Musiker, das habe ich nur so praktisch eingefädelt. Richtig, gut! So. Wir haben dir auch einen Waschlappen mitgebracht, den du sicher gebrauchen kannst. Wir hatten den Waschlappen, ne? Und dann haben wir auch einen Topflappen mitgebracht für deine Frau, damit euer Hausstand etwas vervollständigt wird. Detlef, ich habe dir noch ein paar Fußlappen mitgebracht, die wirst du auch in der nächsten Zeit gebrauchen können. Das betrifft vor allem deine Frau. Ihr werdet ja nächstens das gebrauchen können. Das ist ein Kinderjäckchen hier. Bitte schön. Und wenn ihr mal zu Hause nichts zu essen habt und vor eurem leeren Löffel sitzt, da hat noch einer euch einen kleinen Geldschein mitgebracht, den könnt ihr dann jetzt dranhängen, da könnt ihr euch dann eure Brötchen dafür kaufen. So. Detlef, wir wünschen dir für die Zeit, die vor dir liegt, dass du auf allen deinen Wegen mit Gott gehst. Und wir haben jetzt an dich die Bitte, dass du diese Löffelgeige doch einmal aus der Hand legst und deine richtige Gitarre nimmst, damit wir wieder zusammen singen können.
Bevor wir nun doch singen, möchte ich mindestens noch 10 Sekunden nutzen, um mich ganz herzlich zu bedanken. Ich habe nichts davon gewusst. Ich bin ganz überrascht. Eigentlich hatte ich mir einen größeren Löffel vorgestellt, aber naja. Also auch für eure Wünsche recht vielen Dank und ich wünsche mir, dass auch in der Zeit, wenn ich dann nicht hier bin, der Gottesdienst doch so weiterläuft und das liegt ja nun bestimmt an ein oder zwei von euch, die drinnen sitzen und die hier auf alle Fälle mitmachen könnten. Das wäre wirklich sonst sehr schade.
Liebe Freunde, das letzte Mal, als wir über Abraham sprachen, da habe ich gesagt, der Abraham, der musste, als er in ein fernes Land zog, alles zu Hause zurücklassen. Ich muss heute zugeben, ich habe das letzte Mal ein bisschen übertrieben. Eine ganze Menge Kleinigkeiten, zum Beispiel seine Ehefrau, die durfte er durchaus mitnehmen. Und nun sitzt der Abraham in Kanaan, glücklicher Besitzer einer Neubauwohnung, Nicht unter Schwierigkeiten irgendwie erschoben, sondern alle Aufbaustunden wirklich selber abgeschrubbt. Und freut sich seines Lebens. Wenn seine Frau Sarah, nicht gerade in der Kochnische hantiert, die haben ja damals vor 4000 Jahren schon ganz modern gebaut. Geräumige Einraumwohnung mit Koch, Ess, Schlaf, Näh, Kinder, Spielnische und so, alles drin gewesen. Also wenn die nicht gerade in der Kochnische ist, dann sitzt sie in der Essnische oder wo, so wie Irmgard Düren sonntagsnachmittags in der Sendung Wünsch dir was, so in der geschmackvollen Ecke. Es ist ein Bild des Friedens. Der Abraham stopft seine Pfeife, die Sarah stopft seine Socken. Die beiden sind glücklich. Der Abraham und die Sarah haben auch wirklich allen Grund dazu, dass sie zufrieden sind. Der Abraham ist nicht enttäuscht worden, als er dem Befehl Gottes folgte und in das neue Land zog. Und was er in seiner alten Heimat damals hat aufgeben müssen, das hat er inzwischen doppelt und dreifach wiederbekommen. Der Abraham, der herrscht inzwischen über eine große Menge von Knechten und Mägden. Er hat riesige, über Tausende gehende Herden. Auch nicht in der Kühltieftruhe, wie es der Mexikaner vom letzten Gottesdienst. Ne? Richtige Herden hat er. Und er bewirtschaftet ein großes, wunderbares Stück Land. Der Abraham ist reich geworden. Und die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat, die sind so wunderbar, dass er den Leuten davon erzählt, dass er allen sagt, Leute, guckt mich an, was Gott aus mir gemacht hat, wie gut es mir geht. Der Abraham wird sozusagen zum wandelnden Gottesbeweis. Es geht bei dem alles wie geschmiert. Und da kommt eines Tages der große Hammer. Das geht damit los, dass der Abraham in eine Klemme gerät und er wird unruhig, er verliert die Nerven und nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, da fängt der Abraham auf einmal an, eigene Wege zu gehen und nicht mehr das zu machen, was Gott ihm gesagt hat, sondern er handelt nach seinem eigenen Kopf. Und das geht ja meistens nicht gut. Es geht damit los, dass in Kanaan eine Hungersnot ausbricht. Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht wissen, vollgefressen wie ihr seid, was das ist, Hunger. Ich sage euch, ihr wisst es nicht und ihr könnt froh sein, dass ihr das nicht wisst. Der Hunger ist eine der schlimmsten Qualen, die es für einen Menschen überhaupt geben kann. Und wenn du Hunger hast, da ist dir alles egal. Da wirst du zum Dieb, zum eiskalten Egoisten, zum gemeinen Verbrecher. Da pfeifst du auf jede Moral. Und Bert Brecht hat recht, wenn er sagt, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Ich habe noch die Zeiten erlebt, als man hungerte und als ein paar Eicheln, ein paar ganz gewöhnliche Eicheln, wie sie draußen vor der Kirche liegen, auf der Herdplatte geröstet, mit Salz bestreut, als das eine Delikatesse gewesen ist. Wir verstehen ja heute unter einer Delikatesse ein bisschen was anderes. An manchen Tagen, wenn man auf der Straße der Nation lang geht, da trifft man lauter stolze Bürger, die tragen in ihrem Netz so ein Beutelchen Erdnussflips. Oder neueste Mode sind ja die Salzstangen aus der Tschechoslowakei. Schon mal welche gekostet? Schmeckt auch noch weiter nicht, das ist eben neu. Wenn man das sieht, das geht ungefähr bei der Bodega so los, da muss man aber sausen, dass man noch ins Delikat zurechtkommt. Und dann rein in den Laden und da steht dann auf der Höhe der Verkaufskultur auf dem Fußboden die große Pappkiste und da muss man sich reinstürzen und sehen, dass man was erwischt. Das ist ungefähr so wie im Sommer im Zeisigwaldbad. Ne? Da muss man Augen zumachen, Arme vor und reinfallen lassen. Da werden Hausfrauen zu Hyänen. Da wird gekämpft. Und wenn sich satte Wohlstandsbürger schon wegen so ein paar läppischer Erdnussflips wie die Irren gebärden, da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn Menschen wirklich Hunger haben. Der Abraham, der hatte Hunger. Und auch seine Knechte, seine Mägde, seine Herden, die haben vielleicht geschrien vor Hunger, die sind vielleicht verreckt, einer nach dem anderen. Und der Abraham, der war ja für die alle verantwortlich, der war der Herr, der war der Chef, der musste denen zu essen geben. Und ich denke mir, dass der Abraham in seiner Not zu Gott gebetet hat, dass er gesagt hat, Herr, schick Regen, dass hier was wächst, dass meine Herden was zu essen haben, dass wir uns ernähren können. Er hat bestimmt zu Gott gebetet. Aber es ist kein Tropfen Regen gekommen. Und stattdessen, da kam aus Ägypten das Gerücht ihm in die Ohren, dass drüben in Ägypten keine Hungersnot wäre. Dort wäre Weideland in Massen, dort könnten die Tiere leben. Und so heißt also die Losung jetzt: auf nach Ägypten, ab nach dem goldenen Süden, dort ist der Wohlstand ausgebrochen, da kann man leben, da gibt's eine Chance für uns. Und jetzt steht der Abraham vor dem Problem. Soll ich oder soll ich nicht? Die Vernunft sagt zu ihm, na klar musst du gehen. Das ist doch sonnenklar, es hat dir sowieso keinen Zweck, wenn du jetzt hier bleibst. Hier in Kanaan, da musst du glattweg verhungern, da kommst du auf keinen grünen Zweig mehr. Aber in Ägypten, da hast du immerhin noch eine Chance. Hier rumsitzen und auf Gott hoffen, dass der vielleicht ein Wunder tut, das ist ja hirnverbrannt sowas. Du musst doch denken an die, die zu dir gehören und für die du eine Verantwortung hast. Und um der Zukunft der anderen willen, für die du verantwortlich bist, da ist doch klar, dass du nach Ägypten gehen musst. So sagt die Vernunft. Das Gewissen sagt, Gott hat dich hierher nach Kanaan gerufen und das ist hier dein Platz. Und von Ägypten ist überhaupt nie die Rede gewesen. Und selbst wenn der Platz, auf dem du jetzt stehst, dir unter den Füßen brennt, wenn es mulmig wird, wenn es noch so brenzlig ist, Gott hat zu dir gesagt, du sollst ein Segen sein. Und ich will für dich sorgen und ich will dir helfen. Und dann wird Gott für dich sorgen und dir helfen. Warte doch. Und wenn du jetzt dein Vertrauen zu Gott wegschmeißt und eigene Wege gehst, du begehst einen Fehler. So sagt das Gewissen. Der Abraham entscheidet sich für die Argumente der Vernunft. Ich nehme an, er wird versucht haben, sein Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Er wird gesagt haben, natürlich weiß ich, dass ich hierher nach Kanaan gehöre. Und der Seitensprung nach Ägypten, das ist bloß mal eine zeitweilige Notlösung. Natürlich komme ich wieder, wenn die Hungersnot vorbei ist. Natürlich weiß ich, dass das, was ich jetzt vorhabe, nicht ganz in Ordnung ist. Und dass das nicht ganz im Sinne Gottes ist, aber pfeift drauf, was will man machen? Das Leben hat seine Gesetze. Und um zu überleben, da muss man eben manchmal krumme Wege gehen. So oder ähnlich heißen ja die Argumente heute noch ganz genauso. Herr Pfarrer, heißt es da. Herr Pfarrer, ich weiß doch ganz genau, dass ich meine Kinder eigentlich in die Christenlehre und in die Konfirmandenstunde und in die junge Gemeinde schicken müsste. Aber Sie wissen ja, wie das heute ist. Man will ja schließlich, dass die Kinder auch was werden und vorwärts kommen im Leben. Und da kann ich sie eben nicht einfach so zu ihnen schicken. Und man kann eben nicht immer so einfach nach der Bibel leben. Das müssen sie schon verstehen. Sondern man muss ja schließlich sehen, wo man bleibt. Ich sage, da sehe ich, wo sie bleiben. Sie bleiben einfach weg, sagt er zu mir. Aber nicht im Prinzip. Ich trete ja nicht einfach aus der Kirche aus, sondern ich kann es mir eben bloß im Augenblick nicht leisten. In meiner Position, wenn Sie verstehen, was ich meine, mich in der Kirche blicken zu lassen. Aber wenn ich Rentner bin und wenn ich alles hinter mir habe, da komme ich natürlich wieder. Ich finde, es gibt doch nichts Erbärmlicheres als einen Menschen, der um materieller Vorteile willen sein Gewissen unterdrückt und seine Seele verkauft. Und so ein erbärmlicher Mensch, das ist der Abraham gewesen. Gott hatte zu Abraham gesagt, wenn du nach meinem Plan lebst, dann wirst du glücklich werden. Genau wie Gott zu uns allen sagt, wenn ihr lebt nach meinen 10 Geboten, ihr werdet glücklich sein. Aber nein, wir müssen ja immer mit dem Kopf durch die Wand, wir wissen es ja besser. Wir wollen ja immer selber auf unsere eigene Art und Weise glücklich werden und fliegen dabei rein. So ist es bei dem Abraham. Er sagt sich, ich probier's mal mit meinem Köpfchen. Und als bei Abraham die ersten Schwierigkeiten auftauchen, da fängt er nun auf einmal an, eigene Wege zu gehen. Natürlich ist diese Hungersnot eine schwierige Situation gewesen. Das sah nicht gerade aus nach dem großen Glück, von dem da erst die Rede war. Aber wenn ein Mensch den Weg mit Gott geht, dann ist er doch nicht aus allen Schwierigkeiten raus und alle Probleme los. Manche, die neu angefangen haben, mit Jesus zu leben, neu Bekehrte, die denken immer, das muss alles so glatt gehen. Aber so ist das gar nicht. Und gerade Menschen, die neu angefangen haben, mit Jesus zu leben, die können das schwer begreifen, dass auch Menschen, die mit Gott gehen, in Schwierigkeiten kommen. Manchmal sind solche Schwierigkeiten vielleicht bloß dazu da, um unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Gott will sehen, traust du mir zu, dass ich deine Probleme lösen kann? Bleibst du auch bei mir, wenn es dir mal nicht mehr gut geht? Oder schreist du bloß Halleluja, solange bei dir alles in Butter ist? Ich weiß nicht, ob das für den Abraham eine Glaubensprobe gewesen ist. Wenn es so war, hat er sie jedenfalls nicht bestanden. Er bildet sich ein, er muss die Sache jetzt selber in die Hand nehmen und der Situation entfliehen und er geht nach Ägypten. Und Gott lässt ihn laufen. Gott hätte ihm die bittere Erfahrung, die da vor ihm liegt, ganz bestimmt gerne erspart. Aber Gott zwingt niemanden, sondern er lässt uns Menschen die freie Entscheidung über das, was wir tun und lassen. Und deswegen ist in den meisten Fällen die Frage ganz sinnlos. Wie konnte Gott das zulassen? Wie konnte Gott zulassen, dass der Abraham in sein Unglück rennt? Wie konnte Gott zulassen, dass ganze Völker in ihr Unglück rennen? Wie konnte Gott den Krieg zulassen und was weiß ich? Es steht in der Bibel, und das ist der Spruch dieser Woche, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und wer das nicht will, den lässt Gott eben sein. Den lässt er laufen. Und wenn du dich dafür entscheidest, dass du deinen Lebensweg ohne Gott gehen willst, Gott lässt dich laufen. Du musst bloß wissen, du musst dann die Verantwortung selber dafür tragen. Wie gesagt, der Abraham, der geht nach Ägypten. Und zunächst klappt das auch alles tadellos. Die haben fette Weiden, der kann sich einen Wanst vollschlagen. Das materielle Problem ist gelöst, dem Abraham geht's blendend. Aber wie das so ist, kaum hat der Mensch das eine Problem gelöst, da kommt schon das nächste und noch schwierigere. Ich habe euch schon gesagt, der Abraham, der hatte eine Frau, die Sarah. Und die Sarah, die war sehr schön. Also genau das Gegenteil von dem alten Reim, wo es heißt, es sprach der Kohn zum Isidor, hier stell ich dir die Sarah vor. Da sprach der Isidor ganz keck, ich bitte dich, stell sie wieder weg. So war's hier nicht. Die Sarah war wirklich schön. Und die Männer unter euch, die wissen ja, wo eine Frau dabei ist, da gibt's immer Probleme. Wenn einem alten Ehemann, der schon lange verheiratet ist, wenn einem alten Ehemann noch auffällt, dass seine Frau schön ist, dann muss er damit rechnen, dass das auch noch anderen Männern auffällt. Und damit musste der Abraham rechnen. Und vor allem musste er damit rechnen, dass nun irgendeiner vielleicht auf seine Frau scharf wird und er konnte sich ausrechnen, was ihm dann blühen würde. Nämlich, um an seine Frau ranzukommen, da würde man ihn als den Ehemann einfach aus dem Weg räumen, kalt machen. So waren die Bräuche damals so hart. Was nützt es jetzt dem Abraham, dass er genug zu essen hat? Er hat jetzt Angst. Er hat jetzt Angst um sein Leben. Und wenn es um das nackte Leben geht, da kann der Mensch sehr schnell zum Vieh werden. Und der Abraham, der überlegt jetzt fieberhaft, was kann ich tun? Wie kann ich mich hier aus der Schlinge ziehen? Wie kann ich mein Leben retten? Da kommt er auf eine Idee. Er macht nämlich seiner Frau Sarah einen Vorschlag. 1. Buch Mose, Kapitel 12. Er sagt, wenn dich die Leute fragen, wer du bist, so sag doch einfach, du wärst meine Schwester, damit mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe. Um deinetwillen. Auch das klappt zunächst vorzüglich. Ein Ägypter, nicht irgendeiner, sondern der Pharao höchstpersönlich, verliebt sich in die schöne Ausländerin und übernimmt die Sarah in seinen Harem. Der Abraham, der fährt nicht schlecht dabei. Als angeblicher Bruder dieser Frau, da wird er reich beschenkt mit Geschenken vom Pharao. Und Abraham kann sich auf die Schulter klopfen und kann sie sagen, das hast du gut gemacht, Alter. Wärst du in Kanaan geblieben und hättest gewartet, bis Gott sich vielleicht mal ausmehrt mit einem Wunder und ein bisschen Regen schickt, du wärst schon längst verreckt mit deinen ganzen Herden eingegangen. Aber jetzt sitzt du hier wie die Made im Speck, du hast es geschafft. Es geht dir gut, wie du den Pharao reingelegt hast, ist auch nicht schlecht. Und wie du das mit deiner Frau hingetrickt hast, das sollte erstmal einer nachmachen. Und Abraham, du bist da wirklich der Größte. Genauso und nicht anders muss ein Mensch reden, der sein Gewissen unterdrücken muss. Denn wenn der Abraham ehrlich gewesen wäre, da hätte der ja vor sich ausspucken müssen, der hätte ja sagen müssen, Mensch Abraham, du bist ein ganz gemeines, niedriges Schwein. Die eigene Frau verhökern, um sein Leben zu retten, das ist doch das Letzte. Wenn dem Abraham in Kanaan vorher jemand gesagt hätte, wenn du nach Ägypten gehst, da wirst du, um deine Haut zu retten, deine Frau verkaufen, hätte er gesagt, ich niemals. Wäre gar nicht in der Lage zu so einer Gemeinheit. Und er ist dazu in der Lage gewesen. Und alles das war die Folge seiner klaren und vernünftigen Überlegung. Ganz logisch und vernünftig hatte sich der Abraham seinen Plan zurechtgelegt. Und mit ganz logischer Konsequenz ist er von einer Sünde in die andere reingekippt, immer tiefer gesunken, ohne es eigentlich noch zu merken. Ich habe gelesen, wenn man einen Frosch in heißes Wasser reinsetzt, da huckt er sofort wieder raus. Wenn man aber den Frosch in lauwarmes Wasser setzt und das Wasser allmählich erhitzt, da kann man den bis zu Tode kochen. Der springt nicht davon. Und genauso ist das mit der Sünde. Am Anfang, da hast du vielleicht noch Hemmung, da zuckst du vielleicht noch zurück. Aber wenn du erstmal drin bist, eine Weile mitgemacht hast, da wirst du allmählich abgebrüht. Wenn dir heute einer sagen würde, du wirst in der nächsten Zeit deine Frau verlassen oder deiner Frau untreu werden, da würden die meisten von euch sagen, was ich? Vielleicht mal ein Flirt mit irgendjemandem, aber ich werde doch meiner Frau nicht davonlaufen. Ich niemals. Und dann kommt das Wochenende, wo deine Frau nicht da ist. Und du sitzt zu Hause und du langweilst dich zu Tode. Und du weißt, im Mogul draußen, da spielt eine Band. Und du möchtest gerne tanzen gehen. Und da gehst du tanzen. Du weißt ganz genau, dass das nicht richtig ist. Du weißt in deinem Herzen ganz genau, deine Frau wäre nicht damit einverstanden. Und du weißt ganz genau, dass es besser wäre für dich und eure Ehe. Du bliebst zu Hause, aber du gehst trotzdem. Du gehst ja nicht mit der Absicht, fremd zu gehen. Du willst ja nicht deiner Frau untreu. Du willst ja wieder zurückkommen. Du willst ja bloß die Langeweile eines Abends mal überbrücken. Und dann siehst du ein Mädchen, das dir besonders gut gefällt. Und dann kommst du mit ihr ins Gespräch. Und wie das weitergeht, könnt ihr ja in jedem Kino sehen. Und noch bevor der Abend zu Ende ist, da hast du deine Ehe gebrochen. Da ist der sogenannte Seitensprung passiert. Und dann geht's los. Jetzt kommen diese ganzen entwürdigenden, erniedrigenden Entschuldigungen und Ausreden und Lügereien. Du belügst deine Frau oder deine Freundin, deine Eltern, deine Freunde. Du belügst am Schluss dich selber. Am Schluss ist dein ganzes Leben eine einzige Lüge. Je länger du in deiner Sünde drin lebst, umso weniger kannst du eines Tages unterscheiden, was gut und was böse ist. Am Schluss merkst du gar nicht mehr, in welcher Gefahr du eigentlich bist. Eines Tages hast du überhaupt kein Gewissen mehr und weißt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Der Abraham, der hat durch seine Gewissenlosigkeit alles erreicht, was er wollte. Der ist fett geworden, dem ging's gut, der hat's geschafft. In materieller Hinsicht, da ging's diesem Herrn blendend. Aber um welchen Preis? Er hat die Ehe gebrochen. Er selber ist entwürdigt. der muss sich ja bei dem Pharao dauernd noch bedanken für die Geschenke und einen krummen Buckel machen. Und mit Gott ist er auch auseinander.
Der herrliche Frieden, den dieser Mann erst gehabt hat, als er noch mit Gott lebte, der ist vorbei.
Der ist zum Teufel. Am Schluss ist alles kaputt. Und da heißt dann bloß noch, ja, das hab ich nicht gewollt. Ja, gewollt hat der Abraham das so nicht. Aber gemacht hat er's. Er, der Abraham, ganz alleine. Das hat dem niemand befohlen. Sondern der Abraham hat sich das ganz alleine selber ausgedacht. Und hat sich das selber eingebrockt. Und jetzt am Ende sitzt er da, voll gefressen. Und voller Angst. Und sich selber zum Ekel. Wer so tief im Schlamassel sitzt, der kann sich bloß noch selber umbringen oder eben alles laufen lassen, wie es läuft. Und genau das, sich selber umbringen oder alles eben laufen lassen, wie es läuft, das machen viele Menschen, viele junge Menschen heute, die den Versuch machen, ihr Leben ohne Gott zu leben. Und die immer tiefer in Schuld und Schwierigkeiten reinkommen und sich da verwickeln, bis sie eines Tages keinen Ausweg mehr wissen. Aber Gott weiß einen Ausweg. Und der fängt genau bei Abraham an. Deswegen erzähle ich ja die ganze Geschichte. Mit Abraham fädelt Gott die Geschichte ein, die auch die Lösung für deine Probleme enthält. Denn der Abraham, der war von Gott dazu ausersehen, dass er der Stammvater von Jesus wird. Und Jesus, das ist der, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Und wenn du vielleicht ähnliche Seitensprünge gemacht hast wie der Abraham, wenn du dich selber unglücklich gemacht hast, wenn du dich vielleicht sogar selber vor dir schon ekelst, dann lass dir gesagt sein, Jesus ekelt sich nicht vor dir. Der liebt dich. Und ich kann dir nur den Rat geben, dann wende dich an den und bring dem das, was dich bedrückt und was dich kaputt macht und was dein Leben kaputt macht und leg's ihm hin. Du kannst dir heute Abend, wenn du nach Hause kommst und alleine bist, dich hinsetzen und mit Jesus reden. Du musst mit ihm reden wie mit einem Freund am Telefon. Du kannst ihn nicht sehen, aber du kannst mit ihm sprechen. Du kannst ja auch nachher zu einem von uns kommen. Wir sind ja dazu da und erwarten euch. Wenn du einen brauchst, der mit dir betet und dem du beichtest, es sind ja genug hier. Auf alle Fälle lass doch nicht alles weiterlaufen, wie es bisher gelaufen ist. Jesus wartet ja bloß darauf, dass du endlich zu ihm kommst und reinen Tisch machst. Und deswegen sage ich, sei doch kein Frosch, hupp doch mal raus, wag doch mal den Sprung in das neue Leben. Vielleicht hast du dich selber schon aufgegeben, vielleicht hast du schon die nötige Dosis Schlaftabletten in deinem Nachttischschubfach, weil du dir vorgenommen hast und gesagt, das hat doch sowieso keinen Zweck mehr, ich mach Schluss. Selbst wenn du dich schon aufgegeben hast, dann lass dir gesagt sein, Gott hat dich noch nicht aufgegeben. Der hat auch mit deinem Leben noch etwas vor. Und deswegen sage ich dir, schmeiß dein Leben nicht weg, sondern wirf doch endlich deine Sünde weg und fang mal neu an. Den Abraham, den hat Gott auch nicht aufgegeben, obwohl der Abraham menschlich gesehen also wirklich eine Niete gewesen ist. Das war ein Versager. Als der Pharao rauskriegte, wie der ihn belogen hat, da kam es zu einem hochnotpeinlichen Verhör. Der Abraham ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Der wurde unter strenger militärischer Bewachung über die Grenze abgeschoben. Und so geht seine Geschichte immer noch weiter. Denn auch die Frau, die er der Abraham verkauft hatte, die war von Gott dazu ausersehen, dass sie die Stammmutter von Jesus wird. Das muss man sich mal vorstellen. Der Stammbaum von Jesus Christus, der fängt an mit einer Haremsdame des Pharao. Und da kommen dann noch ein paar finstere Gestalten, noch ein paar Huren mit dazu. Das ist keine gerade Linie. Aber Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Und wenn du in deinem Leben krumme Dinger gemacht hast, du hast vielleicht dein Gewissen verkauft wegen irgendwas. Du bist vielleicht eine Hure, was weiß ich. Auch wenn du noch sonst was gemacht hast, du siehst es doch, es hat vor dir noch ganz andere Menschen gegeben, die noch ganz andere Dinge losgelassen haben. Und du brauchst deswegen nicht zu verzweifeln.
Du siehst ja an Abraham, was das für ein Mensch gewesen ist. Ihr wundert euch vielleicht sowieso schon lange, wie ich heute über Abraham spreche. Am vorigen Sonntagsgottesdienst, da habe ich ihn euch geschildert als ein Vorbild des Glaubens, habe er gesagt. So wie der, so müsst ihr es machen. Euch Gott so anvertrauen, so glauben. Und heute, da stellt sich raus, was dieser Mensch für ein Miststück sein konnte. Ich finde das gut, dass diese peinliche Episode aus dem Leben des großen Gottesmannes nicht verschwiegen wird. Dass die Bibel hier nichts verschweigt und nichts retuschiert, sondern alles offen ausspricht. In manchen Büchern, da werden die Helden ja immer positiv dargestellt. Die machen immer alles richtig. Die liegen immer richtig. Und das ist so richtig öde. Leute, die immer alles richtig machen, die können einem direkt auf den Wecker fallen. Das sind gar keine richtigen Menschen, das sind Konstruktionen, die sind unwahr, unwahrhaftig. Und die Wahrheit ist, dass jeder Mensch Fehler macht, auch der Größte. Und deshalb gefällt mir, wie offen die Bibel über die Fehler der Menschen redet. In dem berühmten Roman von Rolf Hochhuth, in dem Drama Der Stellvertreter, da gibt es eine Szene, da werden die KZ-Verbrechen geschildert. Und da steht oben drüber über dieser Szene als Überschrift: Der Mensch, das Schwein. Das ist hart. Aber die Wahrheit ist oft hart. Und ich finde die harte Wahrheit immer noch besser als eine Schwarz-Weiß-Malerei. Der Abraham, der war eben auch nicht besser als irgendeiner von uns hier. Der Abraham, der war nicht immer bloß klasse. Der hat in seinem Leben nicht bloß Altäre gebaut, der hat auch Mist gebaut. Dieser Mann, der hat auch seine schwachen Stunden gehabt. Und er hat auch im Dreck gelegen. Und ich denke, es wird bei dir nicht anders sein. Aber es kann bei dir anders werden. Komm, wir wollen jetzt Gott darum bitten.
Heiliger Gott, lieber Vater, du kennst einen jeden von uns. Du weißt um Irrwege. Du weißt, wie wir uns selber entschuldigen und rechtfertigen. Du weißt um jede Tiefe der Not. Aber du hast den Weg bereit. Du hast Schritte gezeigt, die herausführen. Wir danken dir, dass das alles gesühnt ist, dass die Strafe dafür erlitten ist, dass jeder rein und frei werden kann. Und nun gib zum Wollen das Vollbringen. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir brauchen also nicht zu verzweifeln, auch wenn wir mal ganz unten sind, denn wir haben eine Zusicherung von Jesus. Und diese heißt, Jesus ruft jeden von uns in sein Reich.